Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben heute Morgen beim Herfahren, haben wir so kurz überlegt, meine Frau und ich, und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir jetzt so, ich glaube, 3 oder sogar 4 Mal am Sonntag in Folge nicht hier waren. Und es ist einfach wieder schön, wenn man wieder hier ist und man merkt, was ihm eigentlich fehlt, wenn man nicht hier ist. Und es ist einfach so, dass Gott uns ja auch als Beziehungswesen geschaffen hat. Und darum ist es einfach schön, dass ich heute Morgen wieder mit euch Beziehung pflegen kann. Und in den letzten 2 Predigten in der Kolosser-Serie, die hat der Georg gehalten, da ging es jeweils auch schon um Beziehungen. Zum einen ging es um die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, zwischen Vater, Kind, zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und auch im heutigen Abschnitt wird es wieder um Beziehung gehen. Und zwar geht es zum einen um meine Beziehung zu Gott und zum anderen um meine Beziehung zu Menschen, die Jesus noch nicht als ihren Herrn angenommen haben. Und es geht auch darum, wie wir genau diese Menschen mit dem Evangelium erreichen können. Ein erklärtes Ziel unserer Gemeinde ist es ja, aus verlorenen Menschen hingegebene Jünger Jesu zu machen. Ich denke, es ist nicht nur das Ziel der Gemeinde an sich, sondern ich denke, es sollte das Ziel eines jeden Christen sein. Und darum ist es natürlich auch essentiell wichtig, dass wir wissen, wie wir das bewerkstelligen können. Wie können wir andere Menschen mit dem Evangelium erreichen? Thema der Predigtreihe ist ja Freiheit, die ansteckt. Damit man jemanden mit etwas anstecken kann, muss man selber einmal davon infiziert sein. Das bedeutet, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, wenn er dich frei gemacht hat, dann bist du davon infiziert und dann ist es aber auch dein Auftrag, andere mit dieser Freiheit anzustecken. Und genau mit diesem Fokus wollen wir uns den heutigen Bibeltext anschauen. Er steht in Kolosser 4 und es ist sogar auch noch der Vers 2 dabei, also Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Genau, das soll der Fokus sein. Wie erreiche ich Menschen mit dem Evangelium? Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Paulus beginnt also mit einer Aufforderung zum Gebet. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Oben drüber haben wir eben diese eine Frage, damit wir das nicht aus dem Fokus verlieren. Und nun stellt sich schon die erste Frage, was haben diese 2 Dinge miteinander zu tun? Diese Aufforderung zu dem Gebet und wie ich andere Menschen mit dem Evangelium erreichen kann. Da geht es gar nicht um andere Menschen. Ich möchte dazu eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar ist es so, da ist ein Vertreter, der Porsche vertritt, also Autos der Firma Porsche verkaufen möchte. Und er kommt zu einem potenziellen Kunden und er weiß ganz genau, okay, dieser Kunde fährt bereits einen Ferrari, aber er möchte ihm unbedingt gerne einen Porsche verkaufen. Ja, kommt da eben in dieses Bürogebäude, fährt mit dem Lift hoch, geht hinein, begrüßt den Mann und sie beginnen zu fachsimpeln, reden über die Autos und er erklärt dem Mann, wie toll doch ein Porsche ist und erklärt alle Vorteile gegenüber dem Ferrari, weil der Ferrari, naja, er selber würde ja nie einen Ferrari fahren, weil das geht ja überhaupt nicht, weil Porsche ist ja sowas von viel besser und zählt ihm jede Menge Punkte auf und auf jede Frage von dem Kunden hat er auch die passende Antwort parat, kann ihm Argumente bringen, warum eben dieser Porsche doch so viel besser wäre als ein Ferrari. Ja, als das Gespräch dann zu Ende geht, sieht es eigentlich sehr gut aus, dass der Kunde eigentlich überzeugt ist, dass er sich eigentlich einen Porsche kaufen möchte. Ja, ja, der Mann geht dann in seinem, also der Vertreter verlässt das Gebäude, der Mann geht dann in seinem Büro auf und ab, spielt das alles noch mit dem Kopf durch, überlegt nochmal, macht das wirklich Sinn, geht so ein wenig zum Fenster, schaut so also zum Fenster raus, plötzlich sieht er, wie der Vertreter aus dem Gebäude rauskommt, geht auf den Parkplatz und steigt in einen Ferrari ein. Jetzt schaut es vermutlich nicht mehr so gut aus, dass er ihm einen Porsche verkaufen kann. Die ganzen Argumente, alles, was er ihm vorher aufgezählt hat, alles, was er versucht hat, ihm zu vermitteln, puff, ist irgendwie nicht mehr so viel wert, wie es der Vorwert war. Wenn ich etwas verkaufen möchte, dann muss ich doch davon überzeugt sein, dass es das Beste ist, dass es gut ist. Naja, wenn ich das nicht bin, dann bin ich entweder ein Schwindler oder ich werde nichts verkaufen können. So, und was hat das jetzt wieder mit uns zu tun, beziehungsweise mit dieser Bibelstelle? Ich denke, es ist sehr ähnlich bei uns. Wenn wir anderen Menschen etwas erzählen möchten, etwas weitergeben möchten, von dem ich selbst nicht überzeugt bin, dann kann es nicht funktionieren. Und darum ist die Grundlage, dass ich Menschen das Evangelium näher bringen kann, dass ich selber zu 100% davon überzeugt bin und dass ich weiß, wer Gott ist, dass ich weiß, was er für mich getan hat und dass ich eine lebendige, gesunde Beziehung mit ihm habe. Und mein Gebetsleben ist ein Indikator dafür, wie gut meine Beziehung zu Gott ist. Wenn zwei Menschen nicht miteinander reden oder nur ganz wenig, nur das Nötigste miteinander reden, dann ist irgendetwas faul in ihrer Beziehung. Wenn ich mit Gott nicht rede oder nur das Nötigste rede, dann ist irgendetwas faul in meiner Beziehung zu Gott. Und darum schreibt Paulus hier, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Ich habe diese drei Worte hervorgehoben. Warum schreibt Paulus genau diese Worte? Warum legt er da Wert drauf? Ich denke, weil er die menschliche Natur kennt, bezüglich Ausdauer und Wachsamkeit, sind mir dann gleich die Jünger von Jesu im Garten Gethsemane eingefallen. In seiner schwersten Stunde hat er seine Jünger gebeten, dass sie doch wachen und mit ihm beten sollen. Nicht einmal sie haben es geschafft, sie sind eingeschlafen in dieser schweren Stunde von Jesus. Ich denke, bei uns ist es vielleicht nicht unbedingt der Schlaf, der uns davon abhält, mit Gott in Verbindung zu treten, mit ihm zu beten, sondern, oder ich merke es bei mir zumindest, ist es häufig einfach so, dass mein Terminkalender einfach so voll ist, dass ich einfach von einem Termin zum nächsten haste und ich bin so engagiert, so betriebsam, habe immer irgendetwas zu tun, meine Gedanken sind schon beim nächsten Termin. Ich glaube, dass das zumindest meine persönliche Gefahr ist, dass ich da irgendwie dann nicht die Zeit finde, um mit Gott in Verbindung zu treten. Ich habe mir vorgenommen, und ich denke, das ist für uns alle irgendwie eine gute Überlegung, die wir treffen sollten, überlege dir in deinem Tagesablauf, wo es möglich ist, um zu beten. Also nicht nur beim Aufstehen und ins Bett gehen und beim Mittagessen vielleicht, sondern im Alltag, wo kann ich das machen? Vielleicht, wenn ich auf der Toilette bin, beim Kochen, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, wenn ich im Bus sitze, überleg dir einfach, wo so Zeitfenster sind, wo du eigentlich unter Anführungsstrichen nichts zu tun hast und versuche dort einfach, dass es eine Gewohnheit wird für dich, da mit Gott zu reden. Doris hat beim Gemeindewochenende kurz erzählt, und sie hat gesagt, ja, für sie ist es eigentlich so ganz normal, dass sie im Alltag eigentlich alles mit Gott bespricht. Das hat mich dann irgendwie fasziniert und ist mir so irgendwie hängen geblieben. Das möchte ich doch eigentlich auch. Der andere Punkt ist die Dankbarkeit. Wir sollen voll Dankbarkeit gegenüber Gott beten. Ich denke, für viele Menschen bedeutet Beten gleich bitten. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort, Not lehrt beten. Wenn es mir schlecht geht, wenn mir etwas fehlt, dann kann ich ja immer noch zu Gott kommen. Dann bitte ich ihn, dann flehe ich, wie auch immer, dann komme ich zu ihm. Ich denke, unsere Bitten haben natürlich auch ihre Berechtigung. In der Bibel steht natürlich, wir sollen Gott auch bitten und dann wird er uns auch geben. Aber es steht eben auch ganz klar drin, dass wir dankbar sein sollen. Allein im Kolosserbrief steht es 5-mal drinnen. Ich denke, unsere Dankbarkeit Gott gegenüber zeigt auch, was für ein Gottesbild wir haben. Wie sehen wir Gott? Ist er nur mein Retter in der Not? Wenn es mir schlecht geht, dann kann er mir helfen. Oder bin ich mir bewusst, was Gott tatsächlich alles für mich getan hat? Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann habe ich immer Grund, ihm dankbar zu sein. Und es ist nämlich tatsächlich so, dass er alles für uns gemacht hat und dass wir von ihm abhängig sind und dass wir ohne ihn nichts Gutes tun können. Und darum haben wir immer Grund, dankbar zu sein. Wir sehen also, eine gesunde Beziehung zu Gott ist die Grundlage, dass ich anderen Menschen das Evangelium authentisch näher bringen kann. Wenn man die Person Paulus so anschaut, sind mir spontan folgende Stichworte eingefallen. Paulus, er kommt mir intelligent vor, sehr gebildet, er war ein großer Verkündiger, lesen wir in der Bibel, und er war von Gott berufen. Und das wusste er selber auch. Er war sich auch dessen bewusst. Er war also in meinen Augen ein perfekter Missionar mit diesen Eigenschaften. Trotzdem lesen wir aber auch immer wieder von Widerständen, denen Paulus begegnet ist auf seinen Reisen. Und diese ständigen Widerstände, die haben ihm auch zu schaffen gemacht. Auch davon lesen wir. Wir lesen davon, dass er sich schwach fühlte, dass er zum Teil ängstlich war, dass er mutlos war. All von diesen Dingen lesen wir auch. Ich denke, wenn man solche Widerstände hat, wenn man Rückschläge erleidet und trotzdem immer noch weiter das Evangelium verkündigt, irgendwann ist einfach die Kraft in uns vielleicht am Ende. Zumindest die Kraft, die wir selber in uns haben. Ich denke, das hat Paulus auch gewusst oder gemerkt und darum schreibt er in seinem Brief dann so weiter. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Paulus weiß also darum, dass weder seine Intelligenz, noch seine Bildung, noch seine Argumente, noch seine Überzeugungskraft, noch seine Redekunst, noch irgendeine andere Eigenschaft Menschen zur Umkehr bewegen kann. Wenn nicht Gott selbst die Herzen der Menschen öffnet, dann nützt das alles nichts. Und das zeigt schon wieder unsere Abhängigkeit von Gott. Ohne ihn können wir nichts machen. Ich denke, wenn schon Paulus das erkannt hat, dass er da alleine nichts bewirken kann, wie viel mehr sollten wir uns doch gegenseitig im Gebet unterstützen, dass Gott die Herzen von den Menschen in unseren Umfelden öffnet, dass sie offen werden für das Evangelium. In dem Moment, als Paulus eben diesen Brief schreibt, sitzt er selber im Gefängnis, weil er eben der Überzeugung war, dass das Evangelium auch für die Heiden gilt, nicht nur für die Juden. Und er hat es ihnen eben auch gepredigt. Und was bittet er nun die Gemeinde? Keineswegs, dass sie dafür beten sollen, dass er endlich wieder freikommt und weitermachen kann. Nein, sondern er bittet einfach nur darum, dass sie ihn im Gebet unterstützen, damit er seinen Auftrag, die Verkündigung des Evangeliums, weitermachen kann. Und richtig erfüllen kann. Es geht ihm also in erster Linie nicht um sein eigenes Wohl, sondern dieser Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, hat für ihn offensichtlich eine höhere Priorität. Und auch schon in der Apostelgeschichte in der ersten Gemeinde lesen wir von selbstlosen Christen. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Auch hier schreien sie nicht um Hilfe, dass er sie bewahre davor, dass diese Drohungen aufhören sollen, sondern sie bitten einfach nur darum, dass sie furchtlos und unerschrocken die Botschaft weiterhin verkünden können. Natürlich dürfen wir auch für unsere eigenen Anliegen bitten, denn man kann das auch in das andere Extrem übertreiben, wie zum Beispiel eine Studentin, die das so gebetet hat. Herr, da ich nicht für mich selbst beten möchte, bete ich für meine Mutter. Bitte schenke ihr einen Schwiegersohn. Welche Priorität hat der Auftrag, den Menschen das Evangelium zu erzählen in deinem Leben? Wie sehen deine Gebete aus? Sind sie von persönlichen Anliegen geprägt? Oder betest du dafür, dass Gott die Türen öffnet? Betest du auch für andere? Wie gesagt, es geht keineswegs darum, dass wir nicht mehr für andere Dinge bitten dürfen. Oder? Aber ich denke auch, im Bereich des Gebets soll es uns zuerst um das Reich Gottes gehen. Ich denke, das ist ein guter Indikator. Ist es nur für mich gut oder ist es für das Reich Gottes gut, was ich bitte, was ich bete? Wenn wir Menschen das Evangelium erzählen oder näher bringen wollen, also einem Menschen, der es noch nicht kennt, der Jesus noch nicht angenommen hat, dann müssen wir ihnen eigentlich etwas erklären, das in den Augen der meisten Menschen Unsinn ist. Damit noch nicht genug, es geht sogar noch weiter. Sie sollen ja diesen vermeintlichen Unsinn für das Beste halten, was es auf der Welt gibt. Und das ist doch eigentlich, ist es verrückt. Und eine mehr oder weniger unmögliche Aufgabe. Und darum denke ich, weil es eben so eine schwierige Aufgabe ist, gibt uns Paulus da nun Ratschläge, wie das ganz konkret und praktisch funktionieren kann. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Aus diesen Versen können wir eben auch herauslesen und ableiten, wie wir den Menschen begegnen sollen, die Jesus noch nicht kennen. Und zwar bittet er im zweiten Teil von Vers 4, dass er das Geheimnis klar und verständlich predigen kann. Klar und verständlich von meinem Glauben zu reden, bin ich drauf gekommen, ist manchmal gar nicht so einfach. Bezüglich Klarheit, ich möchte ja niemanden vor den Kopf stoßen, wenn ich da mit ihm über den Glauben rede oder so, und darum ist es vielleicht, tue ich mir schwer, klare Worte zu finden. Aber schlussendlich, was nützt es, wenn ich ihm von meinem Glauben erzähle und am Schluss weiß er nicht einmal, was ich denn genau glaube? Und am Schluss weiß er vielleicht nicht einmal, dass es am Schluss darauf ankommt, dass er Jesus braucht. Denn es ist tatsächlich so, am Schluss gibt es nur schwarz oder weiß. Entweder ich gehöre zu Jesus, ich gehöre nicht zu Jesus. Ich habe ewiges Leben oder ich bin in Ewigkeit verloren. Da ist die Bibel ganz klar, da gibt es kein Wenn und Aber. Ich habe gemerkt, manchmal fällt mir das schwer, einfach so klare Worte zu finden, weil ich vielleicht Angst davor habe, wie ist denn die Reaktion darauf? Aber was nützt es denn, wenn ich nicht klar bin und nur die halbe Wahrheit sage oder die Klarheit einfach nicht zum Vorschein kommt? Natürlich besteht das Risiko, dass er sich angegriffen fühlt, dass er verletzt ist davon. Aber ich denke, das kann wieder vorbeigehen. Aber auf der anderen Seite birgt es auch eine gewaltige Chance, nämlich, dass dieser Mensch darüber anfängt nachzudenken. Hey, was redet der eigentlich? Kann denn das überhaupt stimmen? Kann das wahr sein? Vielleicht ergeben sich dann Fragen und vielleicht ergibt so das eine das andere. Wir wissen es nicht genau, aber wir sind aufgefordert, klar zu reden. Und der andere Punkt ist Verständlichkeit. Begriffe wie Sünde, Schuld, Vergebung, Buße, ewiges Leben, Umkehr, das sind alles Worte, die man eigentlich so im täglichen Sprachgebrauch nicht verwendet. Ich denke, darum sollten wir auch Gott um Hilfe bitten, dass er uns wirklich die richtigen, die verständlichen Worte schenkt, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden. Ich denke aber auch, dass man sich auf solche Gespräche vorbereiten kann. Kannst du in kurzen Worten erklären, was Sünde ist? Oder warum Jesus am Kreuz sterben musste? Die große Herausforderung dabei ist es, keine frommen Floskeln zu verwenden, sondern Worte des Alltags, die dein Nachbar einfach so versteht und auch begreifen kann. Eine gute Möglichkeit ist es vielleicht auch, dass man im Hauskreis das mal übt. Einer stellt Fragen, die ein Ungläubiger vielleicht stellen könnte, und ein anderer versucht sie möglichst klar und verständlich zu beantworten. Ich denke, wenn wir dann wirklich mal in so einer Situation sind, sind die Fragen vielleicht etwas anders, aber ich denke, es hilft uns, dass wir dort dann auch klar und verständlich antworten können. Wir sollen aber nicht nur klar und verständlich reden, sondern wir sollen auch was tun. Nämlich unser Verhalten soll klug sein. Verhaltet euch klug. Und zwar wem gegenüber? Denen gegenüber, die außerhalb oder die nicht zur Gemeinde gehören. Da habe ich oft drüber gelesen und irgendwann ist mir das dann so irgendwie hängen geblieben, die nicht zur Gemeinde gehören. Eigentlich gibt es ja hier auf der Welt zwei Gruppen, sage ich mal. Ja? Die einen, die eben zur Gemeinde gehören, die zu Jesus gehören, und die andere Gruppe, die nicht dazu gehört. Und irgendwie habe ich das so gespürt, manchmal ist mir das fast irgendwie nicht unangenehm, aber ich möchte mich doch nicht da so abgrenzen, weil ich bin doch auch nicht besser wie diese Menschen, die nicht zu Jesus gehören, die sind doch auch, irgendwie so habe ich das Gefühl gehabt, so hey, aber da steht doch ganz klar, wir sind getrennt und es steht auch in der Bibel, wir sind eigentlich nicht von dieser Welt, wir sind nur zu Gast auf dieser Welt. Und Jesus sagt sogar zu seinen Jüngern, dass die Welt sie hassen wird, weil er sie von der Welt geholt hat. Es ist also tatsächlich so, ob wir wollen oder nicht, es gibt eine ganz klare Trennung von den Menschen, die zu Jesus gehören, die nicht zu Jesus gehören. Aber wie wir hier lesen, sollen wir natürlich mit diesen Menschen in Kontakt treten, mit diesen anderen. Es gibt immer wieder so christliche Gruppierungen, sage ich mal, wo sich irgendwie sehr abkapseln von der Welt. Ja? Und da ist mir das irgendwie so aufgefallen, hey, da steht doch ganz klar, das sollen wir keineswegs machen. Natürlich, wir sind getrennt, aber das heißt noch gar nicht, dass wir nicht mit ihnen in Kontakt treten sollen, sondern im Gegenteil, wir sollen mit ihnen reden und darum müssen wir natürlich Kontakt, Gemeinschaft mit ihnen pflegen. Es bedeutet auch nicht, dass wir uns irgendwie äußerlich absondern sollen von diesen anderen Menschen. Ich denke, Jesus ist das beste Beispiel dafür. Er war nicht von dieser Welt. Er hat in dieser Welt gelebt und mit wem hat er sich unterhalten? Zu wem ist er gegangen? Nur zu den gläubigen Menschen, nur zu denen, die ihn angenommen haben, die ihn verehrt haben? Nein, keineswegs. Er ging zu den Zöllnern, zu den Prostituierten, zu allen Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Darum hat er auch so Anstoß bei den Pharisäern gefunden. Dass wir Menschen von einer anderen Welt sind, soll sie also nicht dadurch auszeichnen, dass wir uns äußerlich absondern, sondern darin, dass wir andere Wertemaßstäbe haben und dadurch, dass wir eben ein Zeugnis für Jesus sind. Und darum verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Und dieses klug Verhalten, wie gesagt, wir sollen zu ihnen reden, aber reden alleine nützt, nicht so viel, sondern wir sollen mit unserem Leben auch ein Zeugnis sein. Unser Leben, unser Tun soll das unterstreichen, was wir zu den Menschen sagen, was wir ihnen über unseren Glauben erzählen. Wenn wir kommunizieren, dann gibt es ja eben das Wort, das man hört, und dann gibt es auch die nonverbale Kommunikation, also die Mimik, die Gestik und auch die Körperhaltung. Und es ist zum Teil so, dass diese nonverbale Kommunikation bis zu 80% dafür verantwortlich ist, ob ich als glaubwürdig eingeschätzt werde oder nicht. Das heißt, manchmal sind die Worte eigentlich weniger wichtig, als wie ich die Worte rüberbringe, was ich dazu mache und wie ich mich da verhalte, während ich das sage. Ich denke, so ist es auch mit unserem Leben als Zeugnis. Edgar Guest, ein amerikanischer Dichter, sagte einmal: Ich sehe lieber jeden Tag eine Predigt, als mir eine solche anzuhören. Und die Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen, die hören keine Predigt. Ja? Sie gehen nicht in die Kirche. Aber sie sollen in unserem Leben eine Predigt sehen. Und wir können uns sicher sein, dass unser Umfeld uns beobachtet. Vor allem, wenn sie wissen, dass wir Christen sind, dann werden sie uns vermutlich noch mehr beobachten. Stimmt das auch, was er da immer predigt? Er redet immer groß, große Worte, nichts dahinter? Oder macht er das auch, was er immer von anderen erwartet oder zumindest erzählt? Dabei geht es aber auch nicht darum, dass wir keine Fehler mehr machen dürfen, keineswegs. Wir müssen nicht perfekt sein, wir sind es natürlich auch nicht. Aber wir sollen ehrlich und vor allem auch authentisch sein in dem, was wir machen und eben auch erzählen über unseren Glauben. Ich denke, der Umgang oder unser Umgang mit unseren Schwächen und mit unseren Fehlern kann auch wiederum ein Zeugnis sein. Verdecke ich meine Schwächen oder gehe ich offen damit um und sage, ja, ich weiß, da habe ich ein Problem und ich bin dran und ich versuche es und ich bemühe mich, und ich denke, das kann genauso ein Zeugnis sein. Verhaltet euch klug. Ich denke, manchmal kann es auch klug sein, wenn man sagt, ich weiß die Antwort leider nicht, aber ich vertraue trotzdem auf Gott, denn ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Wir können nicht auf alle Fragen immer die Antwort parat haben, das müssen wir auch nicht. Aber wir sollen immer den Mut haben zu sagen, hey, ich weiß es nicht, aber Gott weiß es und er hat einen guten Plan mit mir und darum kann ich da ganz getrost sein, auch wenn ich diese Antwort nicht weiß. Ein weiterer Punkt ist, dass wir vorbereitet sein sollen und Gelegenheiten nutzen, wenn sie sich uns bieten. Schon wieder sind wir bei dem vollen Terminkalender. Ich denke, wenn man von einem Termin zum nächsten rennt und mit seinen Gedanken wieder schon überall ist, dann ist auch dieser Punkt sehr schwierig. Denn vielleicht sehe ich die Gelegenheiten gar nicht mehr, die sich da auftun, weil ich so fokussiert bin mit meinen Scheuklappen und immer nur meinem Tagesprogramm nachrenne, dass ich diese Gelegenheiten gar nicht sehe. Und ich wundere mich immer, warum kann ich nie von Jesus erzählen? Warum kann ich das nicht? Alle anderen können das, ich nicht. Vielleicht, weil ich meine Augen gar nicht offen halte für solche Gelegenheiten. Ich denke, eine Gelegenheit kann man vielleicht auch selber herbeiführen. Und zwar denke ich, ist es ganz wichtig, dass man seinem Umfeld ganz klar sagt, dass man Christ ist und was man glaubt. Wissen deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Schulkollegen, deine Nachbarn, wissen sie, dass du jeden Sonntag in die Gemeinde gehst, dass du Christ bist und was du tatsächlich glaubst, nämlich dass Jesus für deine Schuld gestorben ist? Wissen sie es? Falls nein, dann mach es dir doch zum Ziel, dass dein Umfeld ganz klar weiß, was du glaubst. Da geht es gar nicht um viel mehr, dass du da sie versuchst zu überzeugen, sondern einfach, dass du ihnen ein Zeugnis bist, indem du ihnen erzählst, was du da jeden Sonntag machst und was du glaubst. Ich denke, nur so haben sie dann wiederum die Chance, vielleicht da dann Fragen zu stellen. In einer anderen Übersetzung heißt es da auch, bezüglich diesem Gelegenheiten nutzen, steht da, kauft die Zeit aus. Das bedeutet also, wir sollen die Zeit bestmöglichst nutzen. Und kaufen bedeutet ja, dass man dafür im Normalfall einen Preis zahlen muss. Das heißt, wenn ich solche Gelegenheiten nützen möchte, dann darf es auch mal etwas kosten. Sei es Zeit, Geduld, was auch immer. Vor allem, hey, es ist unser Auftrag. Da sind wir wieder bei dem Punkt, welche Priorität hat denn dieser Auftrag für dich? Darf er dich auch etwas kosten? Oder da muss es so nebenher laufen, wenn es gerade passt, dann passt und sonst halt nicht? Manchmal kann es sein, auch wenn man sich noch so sehr bemüht, dass man einfache Worte verwendet, dass ihn sein Gegenüber vielleicht nicht ganz versteht. Oder er will einen vielleicht nicht verstehen. Oder er ist einfach ganz anderer Meinung und es findet alles einen Blödsinn, was du ihm erzählst. Dann kann es vielleicht schnell passieren, dass da eine Diskussion entsteht und dass man sogar vielleicht die Gemüter ein wenig erhitzt werden. Ich denke, darum steht auch hier, wir sollen unsere Worte immer freundlich wählen. Versuche, freundlich zu bleiben, auch wenn der andere einfach nicht das annehmen möchte, was du ihm da erzählst. Wenn er sagt, ach, so ein Blödsinn, haben wir schon so viele erzählt und ich glaube es immer noch nicht. Versuche, freundlich zu sein. Ich denke, auch das kann wieder ein Zeugnis sein. Ja? Er wundert sich vielleicht irgendwann im Nachhinein, hey, eigentlich war ich ja gemein zu ihm und er ist trotzdem freundlich geblieben. Freundlich sein bedeutet aber wiederum nicht, dass wir nichts vielleicht Unangenehmes sagen dürfen. Unsere Worte sollen nämlich klar und verständlich sein, aber auch freundlich. Und zu guter Letzt, sie sollen mit Salz gewürzt sein, mit dem Salz der Weisheit. Salz macht Speisen bekanntlich schmackhaft und so müssen wir nicht alles weglassen, was den anderen eben vielleicht verletzen könnte oder sogar in Rage bringen könnte. Wenn das so wäre, dann denke ich, wäre Jesus kein guter Verkündiger gewesen. Denn sein Gegenüber, naja, hat das nicht immer so geschmeckt, was er ihnen gesagt hat. Ich denke, dieses Salz, es soll dafür sorgen, dass der andere vielleicht auch Hunger auf mehr bekommt, dass er nachfragt, dass es ihn zum Nachdenken anregt, dass er seine Gedanken irgendwie, dass es ihn nicht mehr loslässt, dass es ihn weiter beschäftigt, was wir ihm da gesagt haben. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und so sind auch die Menschen verschieden. Jeder Mensch beschäftigt sich vielleicht mit anderen Fragen. Jeder hat natürlich, bringt eine Geschichte mit, und jeden interessiert auch vielleicht etwas anderes. Und darum gibt es da keinen 0815-Plan oder ein Drehbuch. Zack, 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 zack. So musst du vorgehen. Und am Schluss möchte sich die Person dann bekehren. Das gibt es so natürlich nicht. Und da sieht man jetzt den letzten Satz, glaube ich, nicht. Aber ich lese jetzt nochmal kurz vor. Und zwar schreibt er, dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Diese Aufgabe finde oder diese Aussage finde ich auch schon wieder sehr schwierig. Oder? Wie kann ich denn jedem eine angemessene Antwort geben, wenn doch jeder Mensch so anders ist? Wie kann ich das denn wieder schaffen? Letzte Woche hat der Jörg die Pfingstpredigt gehalten und es war ja so, dass die Jünger am Pfingsten den Heiligen Geist bekommen haben. Genau den gleichen Geist haben wir heute noch. Er ist es, der in uns wohnt und er ist es, der uns genau bei diesen Dingen da hilft und eben auch bei diesem einen Ding, dass wir eine passende Antwort finden. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns die richtigen Worte schenkt. Und wieder zeigt es so diese Abhängigkeit von Gott. Ich denke, wir sehen diesen Auftrag, wie erreiche ich Menschen mit dem Evangelium? Ist ein schwieriger Auftrag, aber er sollte definitiv Priorität in unserem Leben haben. Als Fundament dafür dient, dass ich eine persönliche und gesunde Beziehung zu Gott pflege. Nur wenn ich mit Gott in ständigem Kontakt bin, mit ihm rede, kann ich auch authentisch und ehrlich das Evangelium weitergeben. Meine Worte sollen klar und verständlich sein. Ich muss die wichtigsten Grundlagen so erklären können, dass sie auch jemand versteht, der das kein Bibelfachwissen hat oder auch diese Worte irgendwie mit denen nichts anfangen kann. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Ich soll nicht nur reden, nicht nur große Worte haben, sondern mein Verhalten, mein Leben soll das unterstreichen, was ich auch sage. Wenn sich Möglichkeiten ergeben, von Jesus zu erzählen, dann soll ich die Gelegenheit nutzen. Jeder soll wissen, dass ich an Jesus Christus glaube, dass er mein Retter ist und dass er genauso das Gleiche haben kann wie ich. Unsere Worte sollen klar und verständlich, aber auch freundlich gewählt sein. Individuell. Aber es gibt keine 0815-Vorgehensweise. Jeder Mensch ist anders und so muss ich auch individuell auf die Menschen reagieren. Versuche zuzuhören, versuche Antworten zu geben, versuche Fragen zu stellen, um die Menschen anzuregen, zum wieder selber nachzudenken. Und das Wichtigste, das alles können wir nur mit Gottes Hilfe. Wir sind zu 100% von ihm abhängig. Wenn er die Herzen der Menschen nicht öffnet, dann können wir noch so gut erklären, reden, machen. Es nützt alles nichts. Ja, ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Danke, dass er uns auch erklärt, wie wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können, wie wir ihnen von dir erzählen können. Danke, dass wir auf dich zählen dürfen, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen müssen, sondern dass wir ja wirklich auf dich zählen dürfen, dass du uns die richtigen Worte schenkst. Ich möchte dich einfach bitten, dass du wirklich Menschen in unserem Umfeld die Herzen öffnest, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Gelegenheiten sehen, dass wir den Mut haben, sie zu nutzen, dass du uns auch klare, verständliche und freundliche Worte schenkst, um von dir weiterzuerzählen. Amen.